Herzlich willkommen zu Glücklich sei mal anders. Es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Ich heiße dich auch heute wieder auf meinem Kanal bei iTunes, bei Spotify, bei Podcast, bei wo auch immer du mich hörst. Recht herzlich willkommen. Ich sende dir einen herzlichen Gruß, einen lieben Gruß aus Köln. Ja, frühlingshafte Temperaturen sehen anders aus, aber im Zuge der Klimaerwärmung ist das neue gute Wetter Regenwetter. In dem Sinne hoffe ich, es geht dir gut und ich möchte dir heute das Thema, ich hatte es bei der letzten Folge ja schon erwähnt, gewaltfreie Kommunikation etwas näher bringen. Für diejenigen unter euch, die oder wenn du noch nichts über gewaltfreie Kommunikation gehört hast, dann hoffe ich, dass du jetzt mal so einen groben Einblick bekommst. Für die, die sich schon ein bisschen damit auskennen, ist es vielleicht eine kleine Auffrischung oder vielleicht sogar ein bisschen tiefer reingehendes. Gewaltfreie Kommunikation ist im Prinzip eine Methode, die entwickelt wurde von Marshall Rosenberg. Und Rosenberg ist leider schon tot, ist 2015, glaube ich, gestorben. Und ist irgendwie 33 oder 34 geboren, so für dich als Einordnung, mit welchen Menschen er sozusagen oder von wem er vielleicht inspiriert wurde. Und da komme ich halt auch direkt schon zum ersten Punkt. Marshall Rosenberg war ein Schüler von Carl Rogers und Carl Rogers war jemand, der sich sehr mit dem aktiven Zuhören beschäftigt hat. Und deswegen ist das auch ein Punkt, den Rosenberg aufgegriffen hat. Zudem wurde er inspiriert von Mahatma Gandhi und der gewaltfreien Rebellion sozusagen im damals noch kolonialen oder sozusagen von den Briten besetzten Indien. Und das waren so diese zwei Hauptimpulsgeber für Rosenberg. Und er hat dann das Konzept der gewaltfreien Kommunikation entwickelt. Gewalt ist ja jetzt eigentlich nicht das, was man primär mit Kommunikation in Verbindung bringt. Und was er damit meint mit Gewalt, oder er spricht oft auch von lebensentfremdender Kommunikation, wenn er gewaltvolle und eben nicht gewaltfreie Kommunikation meint. Was er damit genau meint und so, da komme ich dann gleich mal zu. Ich möchte dir ähnlich wie beim NLP, was ja auch eine Sammlung von Kommunikationstechniken ist oder auch vielleicht sogar beim achtsamkeitsbasierten achtsamkeitsbasierten Kommunikation ist, glaube ich, jetzt nicht so stark verankert mit speziellen positivistischen Grundannahmen. Aber Rosenberg hat halt auch Grundannahmen für sein Kommunikationstool aufgestellt. Und eine oder das oberste und wichtigste ist im Prinzip die Empathie. Also, dass Menschen empathiefähig sind und auch bereit sind, die sozusagen in Interaktion mit anderen Menschen auch auszuleben. Und zum einen Seite ist, dass Menschen, die sozusagen in Freiheit leben, auch immer nach dieser Empathie suchen in Beziehung zu anderen Menschen. Drittens, und das sage ich ja permanent in meinen Folgen, also jegliche Form von Kommunikation ist halt Ausdruck von Bedürfnissen und Gefühlen. Und als wichtige vierte Grundannahme ist noch, Menschen sind eigentlich aber auch bereit, etwas zu tun, um Kommunikation gelingen zu lassen, wenn sie nicht gezwungen werden oder wenn sie nicht das Gefühl haben, sie sollen gezwungen werden, oder wenn es halt so eine Kuhhandlung ist. Also das ist ja leider nochmal das Klassische, was in Beziehung gerade zu unseren Kindern oder so ganz oft zum Einsatz kommt, ist ja dieses: Ja, wenn du dein Zimmer aufräumst, dann bekommst du gleich ein Eis. Wenn dann, ne? Und wenn die Klassenarbeit gut ist, dann gehen wir ins Kino. Also es ist immer so so ein Belohnungsbestrafungssystem. Und von diesem Kuhhandel wegzukommen, öffnet die Möglichkeit einer gelingenden Beziehung. Und damit einhergehend gibt es für die gewaltfreie Kommunikation natürlich auch klare Ziele. Und eigentlich ist es primär erstmal ehrliche Kommunikation, also ehrlich zu kommunizieren und dass die andere Seite lernt, empathisch zuzuhören. Und jetzt sind das ja jetzt nicht irgendwie so, wow, Hilfe, riesig, große Sachen. Eigentlich ja einfach, nur wenn du dein Leben mal beobachtest und deine Art zu kommunizieren In wie vielen Situationen benutzt du vielleicht, dehnst du die Wahrheit oder lügst oder sagst bewusst, verheimlichst Dinge oder sowas, weil wir das, und ich würde mich da jetzt nicht ausnehmen, in den meisten Situationen einfach nicht mehr gewöhnt sind oder vielleicht auch Angst haben, zu unseren Gefühlen zu stehen, zu unseren Aussagen zu stehen, ehrlich zu kommunizieren oder weil wir es in bestimmten gesellschaftlichen Kontexten eventuell für unangebracht halten. Das lässt uns vielleicht auch schon so ein bisschen einordnen, dass wir vielleicht schauen müssen, wo können wir die gewaltfreie Kommunikation anwenden. Und wenn du das trainieren möchtest, dann würde ich dich auch bitten oder würde ich jetzt in Anführungszeichen raten oder dich einladen dazu, das vielleicht erstmal in den Beziehungen zu tun, die dir vielleicht sowieso gut tun oder die du vielleicht einfach aufs nächste Level heben willst oder wo du sagst, boah, ich habe einfach Bock, mich persönlich weiterzuentwickeln und ich versuche das mal mit meinem Partner, meiner Partnerin oder mit Freunden einfach mal gewaltfrei zu kommunizieren. Also gewaltfreie Kommunikation ist mehr als einfach nur eine Technik oder ein Tool. Es ist ähnlich wie die achtsamkeitsbasierte Kommunikation und Achtsamkeit spielt auch hier eine ganz klare Rolle. Eher so eine Haltung. Also wie möchte ich mit meinen Mitmenschen umgehen? Wie möchte ich, dass Beziehungen gestaltet werden? Wie möchte ich, dass meine Kommunikation aussieht? Und ja, was möchte ich eventuell sozusagen in meinem Gegenüber auslösen oder wie möchte ich meinem Gegenüber begegnen? Und wenn du jetzt sagst, wenn das alles ein bisschen klarer geworden ist, ich möchte gewaltfreie Kommunikation ausprobieren oder so, es kann auch einseitig praktiziert werden. Also ich habe das ganz oft, dass ich in auch vielleicht eher alltäglichen Situationen bestimmte Techniken oder bestimmte Fragen stelle, die sicherlich auch auch Marshall Rosenberg gefallen würden als Gründer von der gewaltfreien Kommunikation. Also das fließt ja eh, das wird dann, je mehr du sowas praktizierst, wie achtsame Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation, Dankbarkeit, was auch immer, egal was du ja übst, umso mehr geht dir das in Fleisch und Blut über und dein Gegenüber muss da nicht oder da darf da durchaus noch andere Formen der Kommunikation wählen. Trotzdem kannst du mit dieser Form der Kommunikation, ja, ich glaube schon, nicht nur dein Leben und deine Lebensqualität steigern, sondern die auch deines Umfelds, weil die ja merken, irgendwas ist hier gerade anders, irgendwas läuft hier anders ab als sonst. Die Frage vielleicht vorab, wofür brauchen wir gewaltfreie Kommunikation, ist vielleicht auch schon so ein bisschen durchgesickert. Wir sind halt oft in Sprache sehr unpräzise. Ich erinnere mich manchmal an so an Wittgenstein, der gesagt hat, hoffentlich zitiere ich ihn richtig, über das, was nicht gesagt werden kann, muss halt geschwiegen werden. Und das bringt ja eigentlich so schön zum Ausdruck, dass dadurch, dass die Bedeutung einer Nachricht immer beim Empfänger der Botschaft entsteht, dass wir einfach immer dieses Problem haben, dass wir uns einander eigentlich nicht verstehen. Und deswegen könnte man ja schweigen. Nur Schweigen ist keine Lösung und Schweigen ist auch Kommunikation. Aber das macht es halt so schwer. Und das führt halt auch dazu, dass es so viele Konflikte gibt, weil Kommunikation eben so tiefgründig und auf so vielen Ebenen und so vielen Schichten stattfindet, dass es halt nicht immer leicht ist. Aber das deswegen sind wir hier und da hörst du dir das an oder siehst es dir bei YouTube an. Und um deine Kommunikation aufs nächste Level zu heben, um dich da vielleicht auch einfach weiterzuentwickeln. Also, was führt unsere Kommunikation oft in Sackgassen oder zu Gewalt oder ob jetzt zu physischer, nicht unbedingt, aber oft zu psychischer Gewalt, die entsteht. Und das ist sozusagen die statische Sprache, die wir nun mal oft so haben und dass wir werten, anstatt zu beschreiben, dass wir die Dinge, die wir wahrnehmen, eben nicht einfach nur beschreiben. Zum Beispiel, ich sehe einen Mann, sondern ich direkt in die Bewertung gehe. Ich sehe einen ungepflegten Mann oder sowas, ne? Oder einen hässlichen Mann oder einen, ne? Also dass ich sozusagen nicht nur beschreibe, sondern direkt eine Wertung mit drauf. Und du hast ja vielleicht auch meine Folge zu Krishnamurti gehört und Rosenberg hat da, glaube ich, auch mal dieses wunderbare Zitat von Krishnamurti aufgegriffen. Die größte Form von Intelligenz ist es, beobachten ohne zu werten. Und das ist halt genau das, was wir halt leider nicht permanent nicht machen. Das ist übrigens eine wunderschöne Aufgabe, wie du dich mal beobachten kannst, wenn du durch die Einkaufs- oder durch die Fußgängerzone gehst oder zum Sport oder wo auch immer, wo du mit anderen Menschen begegnest oder so, wie schnell du in die Wertung kommst und eben nicht in der Beobachtung bleibst. Und dann ist es ganz oft so, dass wir kritisieren, anstatt empathisch sozusagen auf das einzugehen, was gesendet wird vom Gegenüber. Und diese unempathische oder diese gewaltvolle Sprache oder die lebensentfremdende Sprache, wie Rosenberg es auch nennt, ist die sogenannte Wolfssprache, weil die so ein bisschen aggressiver ist. Das wird vielleicht dem Wolf auch nicht gerecht, aber er hat das sozusagen die Wolfssprache. Und die gewaltfreie Kommunikation ist bei Marshall Rosenberg die Giraffe. Die Giraffe, weil sie, ich glaube, das größte Herz hat oder ein Riesenherz zumindest hat, eines der größten in der Tierwelt. Und weil es sozusagen die herzliche, empathische Sprache ist, genau. Also, wie läuft gewaltfreie Kommunikation ab oder beziehungsweise wie läuft oder gehen wir vielleicht erstmal nochmal einen Schritt zurück. Ich hatte ja eben schon kurz gesagt, warum brauchen wir überhaupt gewaltfreie Kommunikation? Weil unsere normale Kommunikation oft halt Gewalt beinhaltet, beziehungsweise Bewertungen und die dann oft mein Gegenüber werten, abwerten, um mich aufzuwerten. Was sind also Ursachen davon? Das sind moralische Urteile, dass ich ganz klar sage, das ist gut, das ist schlecht, das ist böse, das ist falsch, das ist richtig. Und dass ich natürlich Vergleiche anstelle. Ne? Das hat der oder die aber besser gemacht. Ja, der oder die hat einen flacheren Bauch oder einen schöneren Hintern oder einen größeren Bizeps oder eine bessere Note oder was auch immer. So sagen, dass ich also in diese Wertung gehe. Dann ein wichtiger Punkt, dass viele immer noch Verantwortung ablehnen. Ja, ich habe das gemacht, weil mein Chef das gesagt hat. Ja, dieses bloß nicht zu seinen eigenen Handlungen stehen. Ich meine, Deutschland hat eine ganz, ganz bescheidene oder katastrophale Vergangenheit, wo ganz viele Menschen die Verantwortung abgelehnt haben. Und das ist ein Grund auch, warum Sprache oft gewaltvoll ist, weil wir auch keine Verantwortung übernehmen für das, was wir tun und für unsere Handlungen. Ne? Oder das ist dann auch bei den Gefühlen oft. Ich fühle mich so, weil du. Ne? Und das ist natürlich auch das, ich fühle mich so, weil ich es fühle. Dass du aber schuld bist, du hast mich nur getriggert. Das ist halt immer dieser Riesenunterschied, den die viele Menschen halt einfach noch nicht verstehen. Ja, ich fühle, was ich fühle. Und die Situation in meinem Außen, die kann ich nicht kontrollieren. Klar würde ich mir wünschen, vielleicht, dass hoffen, dass mir Menschen nur noch empathisch und ohne Gewalt begegnen. Aber so ist die Welt nicht, sozusagen. Aber was dann passiert, das darf ich wieder bei mir, da darf ich wieder bei mir hingucken und da ist der andere dann nicht schuld, sozusagen. Was dann auch oft nicht funktioniert, ist, dass wir Dinge von anderen fordern, anstatt sie zu bitten. Rosenberg möchte sozusagen, bei ihm ist es halt so, dass eine Bitte geäußert wird, dass halt nichts gefordert wird. Weil fordern, da ist man auch ganz schnell wieder so in diesem Kuhhandel, beziehungsweise das sind dann halt oft Sanktionen, so schwingen so mit. Ich fordere von dir, dass du die Geschirrspülmaschine einräumst. Da ist schon so ein Sonst. Ne? Oder ich fordere von dir, jetzt auch mal mitzukommen zu Schwiegermutter oder auch mal mitzukommen auf keine Ahnung, die Ausstellung, Konzertbesuch, was auch immer. Also bitten, die Bitte eröffnet Räume. Du könntest du mir bitte den Gefallen tun oder ich würde mich freuen, wenn du mit zu den Schwiegereltern kommen würdest. Ja? Das ist was anderes als ich fordere von dir oder ich möchte oder ich will, dass du, das ist eine ganz andere Sprache. Unsere Lebenswelt ist aber nun mal eine andere oft. Wie solltest du jetzt mit Menschen umgehen, die ja diese Gewalt in der Sprache benutzen? Und Gewalt ist natürlich hier auch nochmal ganz wichtig, auch in Anführungszeichen zu setzen. Es gibt durchaus rohere Sprache, noch gewaltvollere Sprache. Aber du bist ja hier sozusagen zur persönlichen Weiterentwicklung und da kann man natürlich auch die eigene Sprache, die eigene Kommunikation weiterentwickeln. Wichtig auch hier, wie grundsätzlich beim Thema beim Selbstmanagement oder bei der persönlichen Weiterentwicklung, dass du dich selber, wenn du merkst, oh, ich bin jetzt sozusagen vielleicht in alte Muster zurückgefallen oder habe jetzt hier einfach Gewalt oder forciere jetzt hier was, dass du da nicht zu hart mit dir ins Gericht gehst. Genauso natürlich auch dein Gegenüber. Wenn dein Gegenüber versucht, Gewalt anzuwenden oder dich zu drücken oder zu pushen oder so, dass du ja dein Gegenüber nicht so verurteilst. Denn auch bei dem Versuch zu pushen, etwas zu fordern, etwas haben zu wollen, auch da steht natürlich ein Bedürfnis hinter. Das ist vielleicht oft nicht so leicht zu erkennen, wie wenn man es klar artikuliert, aber auch da steckt ein Bedürfnis hinter. Und Bedürfnisse dürfen wir ja grundsätzlich erstmal ernst nehmen. Also, wie sieht denn jetzt vielleicht das Modell aus, um es mal ein bisschen klarer zu machen? Also die Grundhaltung oder Grundannahmen habe ich ja schon gesagt, so Empathie und der Wille nach empathischer Kommunikation und sowas. Und da gibt es im Prinzip vier Punkte. Der erste Punkt ist immer die Beobachtung. Also ich beobachte eine Handlung oder eine Nichthandlung, weil auch ein Schweigen kann ja etwas in mir auslösen als Beispiel. Also ich beobachte die Handlung und hier kommt dann auch wieder das Thema Achtsamkeit rein und weder soll ich das Ganze interpretieren, was ich beobachte, noch bewerten. Also, das ist der erste Schritt. Und aus dieser Beobachtung heraus entsteht ein Gefühl. Ich habe dir jetzt schon bei Reizreaktionsmuster oder auch in anderen Folgen, das war die Stressfolge, glaube ich, habe ich dir das ja schon mal erklärt, wie das abläuft. Ne? Also etwas, eine Situation, eine Beobachtung, ein Reiz kommt von außen und löst ein Gefühl aus. Und überprüfe das gerne, weil wir haben so viele Reize und so viele Gefühle und wir nehmen das oft gar nicht mehr wahr, weil wir permanent abgelenkt sind über mit anderen Leuten interagieren, mit dem Smartphone, mit dem TV, irgendwas lesen und wir nehmen das ja gar nicht mehr bewusst wahr. Aber, also, das erste ist das Beobachten, dann kommt das Gefühl, was da ist und da zu schauen und dann kommen wir nämlich zum dritten, welches Bedürfnis geht mit diesem Gefühl einher, beziehungsweise wird da ausgelöst sozusagen. Und wenn ich das habe, also wenn das zum Beispiel das Gefühl ist nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach Liebe, nach Zugehörigkeit oder was auch immer für ein Bedürfnis, dann in den vierten Punkt zu gehen und aus diesem Bedürfnis heraus eine Bitte abzuleiten. Grundsätzlich ist ja die Idee bei der gewaltfreien Kommunikation, weiteren Schmerz, weitere Verletzungen zu vermeiden, die wir in unserem ganzen Leben auf den verschiedenen oder in den verschiedenen Beziehungen immer und immer wieder erlebt haben. Und wenn du nach diesem Muster sozusagen, nach diesen vier Punkten immer wieder dich und deine Kommunikation oder die Kommunikation deines Partners oder deiner Kinder oder deiner Eltern aufarbeitest und sie vielleicht dann einlädst, indem du empathisch sozusagen das Ganze spiegelst, dann kann die Qualität im Austausch erhöht werden. Es gibt natürlich auch, und da komme ich nachher nochmal zu, durchaus Grenzen, wenn sozusagen blockiert wird. Aber also ein Beispiel vielleicht noch für ja, wie Gewalt oder was Gewalt, wie gewaltfreie Formulierungen aussehen könnten. Das wäre dann zum Beispiel sowas. In den letzten Wochen habe ich beobachtet, wie du deine schmutzige Wäsche einfach auf dem Schlafzimmerboden hast liegen lassen. Ich habe sie dann immer in den Wäschekorb geräumt. Also eine Beobachtung, was passiert ist, ohne das zu bewerten. Lebensentfremdende Kommunikation, gewaltvolle Kommunikation könnte im gleichen Kontext dann aussehen. Du bist total unordentlich und schlampig, weil du deine dreckige Unterwäsche immer auf dem Boden liegen lässt. Ja, ganz viele Verallgemeinerungen, Bewertungen, also immer mit da drin gewesen. Eine empathische Reaktion auf die letzte Aussage, die gewaltvolle Aussage könnte zum Beispiel sein, du hast meine schmutzige Unterwäsche gesehen. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, aber spiegelt sozusagen das zurück als Beschreibung dessen, was du gehört hast und ist wertfrei. Vielleicht wird es klarer, wenn wir jetzt sozusagen zu Punkt 2 kommen, von der Beobachtung zum Gefühl. Ich bin genervt oder ich bin frustriert. In der gewaltvollen Sprache könnte das dann wiederum heißen, so von ich fühle mich provoziert und nicht ernst genommen oder nicht wertgeschätzt. So, die Reaktion, die empathische, könnte dann wieder sein, du bist genervt oder bist du genervt, bist du frustriert. Also wieder die fragende Position des Gehörten aufnehmen, um das zurückzuwerfen, um da Raum zu schaffen für eine Ausbreitung sozusagen der Bedürfnisse. Wenn wir jetzt aufs Bedürfnis gehen, könnte die gewaltfreie Kommunikation dann wieder so aussehen in etwa, da ich mich im Schlafzimmer wohlfühlen möchte und diesen Raum zum Entspannen brauche, würde ich mich freuen, wenn ich ein sauberes und ordentliches Schlafzimmer vorfinden würde. In der Gewaltvariante wäre das vielleicht sowas, du bist so eine Schlampe, du räumst nicht richtig auf, oder du bist ein Dreckspatz oder sowas, irgendwie sowas in der Richtung. Und wenn du dann wieder empathisch zurückfragst, wäre es sowas wie, ich soll also meine Schmutzwäsche wegräumen, damit du dich besser entspannen kannst oder damit das Gefühl von Entspannung bei dir Raum bekommt. Wenn du jetzt die Bitte äußerst, sozusagen im letzten Schritt, wäre das dann sowas wie, sag mir doch bitte, wärst du bereit, deine schmutzige Wäsche in den Wäschekorb zu räumen oder mit mir über eine Lösung zu sprechen, dass unsere beide Bedürfnisse gewahrt werden. Die gewaltvolle Sprache wäre vielleicht, wenn du nicht lernst, deine schmutzige Wäsche in den Wäschekorb zu schmeißen, schmeiß ich sie in den Müll. So. Und die empathische Reaktion könnte wieder sein, wünschst du dir eine Absprache über die Wäsche oder wie wir mit unserer schmutzigen Wäsche umgehen? Also merkst, bei einer empathischen Reaktion auf Gesagtes, auf Gewaltvolles, das ist eigentlich immer eine Frage. Also, dass es nie darum geht, irgendwie eine Lösung direkt zurückzuwerfen, sondern einfach nochmal den anderen zum Reflektieren zu kriegen und nochmal das, was man glaubt, gehört zu haben, zu formulieren, als Sprache zurückzuspiegeln. Ich weiß jetzt nicht, ob das klar geworden ist oder ob das vielleicht auch nicht das beste Beispiel war oder ich es vielleicht noch nicht so gut rübergebracht habe. Aber wenn du dich an diesen vier Punkten festhältst, also die Beobachtung, das Gefühl, das Bedürfnis und dann die Bitte zu äußern. Das sind einfach vier einfache Punkte, die man wunderbar einfach sich auf Merkzettel schreiben kann oder so und nach diesem Schema abarbeiten kann. Jetzt würde ich das Ganze gerne noch so ein bisschen beleuchten, wie alltagstauglich, ich habe das ja am Anfang schon so ein bisschen gesagt oder angedeutet, wie alltagstauglich ist die gewaltfreie Kommunikation? Oder wo sind vielleicht Grenzen der gewaltfreien Kommunikation? Ist das was für alle Bereiche im Leben oder eher nicht? Und da gebe ich natürlich auch meine ganz persönliche Einschätzung. Ich glaube, dass das ein total wertvolles und kraftvolles Kommunikationstool sein kann. Besonders aus meiner Perspektive daraus, dass ich ja versuche, für mein Leben immer achtsamer zu werden. Und hier geht es ja auch ganz klar ins Spüren. Ich sage das ja immer wieder, wir sind halt keine Maschinen, sondern das, was uns ausmacht und natürlich von Maschinen abgrenzt, ist eben unsere emotionale Seite. Wir haben sensationelle, intelligente Maschinen und die sogar selber lernen können und so, aber die können halt eben nicht fühlen. Und das ist das, was uns so stark macht und was es uns so wertvoll macht und was es uns auch einfach einzigartig macht als Tiere sozusagen, als Menschen. Und hier ist halt wieder ganz klar dieser Fokus, okay, es kommt dieser Reiz, ich beobachte was, ist nicht zu bewerten, nehme meine emotionale Lage wahr und gucke, welches Bedürfnis resultiert daraus. Und dieses Bedürfnis ja zu artikulieren in einer Bitte der Person oder der Situation gegenüber, die es halt angeht. Und ich glaube, das ist besonders für den privaten Bereich. Das ist besonders für die Arbeit mit Kindern, mit jungen Menschen total wertvoll und kraftvoll sein kann, dass es sich dann etabliert sozusagen als eine wunderbare Form der Kommunikation, wo wir einander wertschätzen, wo wir einander miteinander ehrlich umgehen können. Das ist vielleicht nicht immer was für hierarchische Strukturen, die wir in der Politik haben, die wir in Unternehmen haben, also die wir sehr, sehr oft vorfinden. Weil es kann auch manchmal natürlich sein, dass es keine Lösung gibt vielleicht, dass nicht alle Bedürfnisse unter einen Hut gebracht werden können. Wobei ich jetzt da auch einfach Gunter Schmidt nochmal empfehlen möchte, den ich ja sehr schätze mit dem, was er so tut und macht. Da gibt es wunderbare, ich verlinke das in den Shownotes, da hält er einen Vortrag über die Klinik, der leitet eine Klinik irgendwo in Heidelberg oder so, also psychische Erkrankungen oder so, und wo er über die Art und Weise, wie die dort Entscheidungen treffen, in Absprache mit den Patienten, um ja wirklich die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen und die bestmöglichen Strukturen zu haben und wirklich wertschätzend miteinander umzugehen. Also es ist wirklich mega interessant und total phänomenal. Wie gesagt, ich werde es in den Shownotes verlinken. Den Vortrag finde ich sicherlich noch. Da bin ich aber noch nicht so tief drin gewesen und habe da zu wenig Erfahrung, um da auf der Unternehmensebene viel berichten zu können. Ich selber versuche immer wieder, mich daran zu erinnern und da immer wieder was aufzugreifen, und ich habe für mich, glaube ich, so ein Mischding entwickelt, so gewaltfreie, achtsame Kommunikation, wertschätzender Umgang, whatever. Ich finde es auf jeden Fall cool und ich greife mir ab und zu immer mal wieder ein bisschen was raus und suche mir ein, zwei Themen und übe das nochmal so ein bisschen. Und ich wollte es dir einfach mal vorgestellt haben. Ja, lass mir gerne einen Kommentar da. War das irgendwie zu wirr? War das verständlich? Dann gehe ich da gerne nochmal drauf ein. Schick mir auch gerne eine Mail oder so. Dann versuche ich es klarer zu machen, wenn etwas unklar geblieben ist. Wenn du mehr Informationen haben willst, gilt natürlich das Gleiche. Sag mir einfach Bescheid. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit, für dein Abonnement, für dein Like, für das Teilen. Das hilft mir, mehr Reichweite zu erzielen und die Inhalte zu den Themen persönliche Weiterentwicklung auch mehr Menschen zugänglich zu machen. Dafür vielen Dank. Bitte weiter liken, teilen, positiv bewerten. Ihr kennt das ja, im Internet sind ja nur 5 Sterne eine gute Bewertung. Der Rest ist ja irgendwie schon mangelhaft. Wobei ich natürlich weiß, dass auch ich noch ganz viel Potenzial habe zur Weiterentwicklung. Ich habe jetzt erstmal so ein bisschen auch nochmal in die Technik investiert. Ich weiß nicht, ob du das erkennen kannst. Ich habe hier vor mir ein Ringlicht, was mich besser ausleuchten soll. Und keine Ahnung, ob es geklappt hat. Das wirst du beurteilen können. ja, ich sag vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag und oder einen schönen Tag, je nachdem, wann du die Folge hörst. Ich werde jetzt wahrscheinlich im Sommer wieder oder wenn die längeren Tagen anfangen, meine Folgen jetzt nicht mehr sonntags veröffentlichen, sondern wahrscheinlich mittwochs. Ich wünsche dir viel Spaß. Genieße die Folge, hörst dir gerne nochmal an, wenn es irgendwie zu viel auf einmal war. Und denk immer dran, glücklich sein ist eine Entscheidung. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude auf deinem persönlichen Ausweg. Mach's gut und tschüss.